Deutschlandfunk. Corso Spezial.
Mit Adalbert Sinjewski. Hallo. Vor 30 Jahren, Herbst 89, wir sind das Volk, tönt es auf den Straßen in Leipzig und SED-Funktionär Günter Schabowski stammelt, das trifft nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Die Mauer bröckelt, doch wie war die Wende im Spiegel der Popkultur? Den Zeitgeist von 89 wollen wir hier bei Corso wieder aufleben lassen mit zwei Musikredakteuren aus Ost und West. Marion Brasch, heute Radio 1 Moderatorin, Romanautorin und damals am Mikrofon der progressiven DDR-Jugendwelle DT64. Guten Tag.
Guten Tag, hallo.
Und vom damaligen Erzfeind auf der anderen Seite der Berliner Mauer, dem Rundfunk im amerikanischen Sektor RIAS, Olaf Leitner, Musikjournalist, Autor von Sachbüchern über die DDR-Musikszene und prägende Stimme des Senders. Hallo auch zu Ihnen.
Ich grüße euch.
Ich habe beide Gäste gefragt, welchen Song verbinden Sie mit der Popkultur 89? Was gehört für Sie zum Soundtrack der Wende? Und mit diesem Stück starten wir, der Rockballade vom kleinen Otto von der DDR-Band Renft.
Seine Kinderjahre lagen ihm im Magen wie Steine, doch er war nicht mehr. Manchmal sagte
die Rockballade vom kleinen Otto von der Gruppe Renft. Olaf Leitner, damals beim RIAS. Warum gehört das Stück für Sie zum Soundtrack der Wende?
Also ich meine, wenn man sagt, also Popmusik ist auch politisch oder kann politisch sein und unter bestimmten Bedingungen, wenn die äußerlichen Bedingungen entsprechend sind, dann wird sie sehr schnell politisch. Und das war bei Renft eine der Krönungen, denn die Republikflucht, die in einem Song unterzubringen, das war schon eine Ungeheuerlichkeit. Und das, was wir eben hörten, ist keine Studioproduktion, sondern die ist sozusagen selbst gemacht. Und auch eine Live-Aufnahme gibt es, übrigens verschiedene Aufnahmen, die ist mir schon fast ein bisschen zu mild. Es gibt welche, die viel schärfer sind. Vom Malen kann es vielleicht bestätigen, die kennt auch die alten Aufnahmen, also die Originalaufnahmen. Da ist viel mehr Power hinter. Aber zumindest...
Der Text hat es in sich, ne? Hol mich nach Norden oder ich fliehe.
Oder ich fliehe. Oder was ich wundere, ein wunderbares Bild finde. Manchmal sagt der Otto, Leben ist wie Leute, doch die Kreuze macht einen Funktionär. Besser kann man das gar nicht ausdrücken.
Ja. Das ist nicht das Typische zwischen den Zeilentexten, wie bei anderen DDR-Musikerinnen und Musikern, sondern ja, wie Sie schon sagen, sehr explizit. 75 bekam Renft dann ein Auftrittsverbot. Ist das ein typisches Muster bei systemkritischem Rock in der DDR?
Ja, also es wird ja immer, manche sagen, die Rockmusik wurde mal verboten, die wurde eigentlich offiziell eigentlich nie so richtig verboten. Die wurde in Teilbereichen wurde sie eingeschränkt. Und hier, wir haben nicht gesagt, dass sie verboten sind, sie existieren für uns nicht mehr. Ich glaube, das war die Formulierung, die Kulturfunktionärin Frau Oechelhäuser damals bekannt gegeben hat. Also gab es komische Vorwürfe. Jedenfalls die Band war gestorben und hat erst im Westen, nachher in West-Berlin und an anderen Orten noch eine gewisse Wiederbelebung erlangt.
Rein musikalisch, das wird, glaube ich, in diesem Beispiel deutlich, stehen die DDR-Bands den Westlichen im Nichts nach, oder?
Also die Profibands haben ja sowieso, glaube ich, in der Marion, du kannst bestreiten, du kennst es ja viel besser, aber eigentlich haben die alle studiert. Die Profis haben richtig an bestimmten Instituten studiert, wo man das auch konnte, wo man das also auch genremäßig Musik studieren konnte und waren hochprofessionell. Also das war nie ein Thema, dass einer nicht die Gitarre halten konnte, sondern ich habe da so viel geniale Musiker, auch gerade zum Beispiel in Renft, Band, da mit Christian Kuno Kunert, der mal ja Chorknabe war, mal in einen heiligen Knabenchor mitgesungen hat und der so ein guter Sänger, Komponist und Arrangeur ist, also ja. Und ich muss mich jetzt beherrschen, um nicht weiter zu loben. Aber um die kümmert sich ja kaum noch einer. Der Kuno sitzt irgendwo im Harz und betreut irgendeine Pension und ja. Und eigentlich müsste man die dauernd ins Rampenlicht drücken und sagen, Mensch, komm, mach weiter, arbeite weiter, schreib den nächsten Song.
Marion Brasch, wie sehen Sie das? Professionell ausgebildet und auch mit Leidenschaft?
Ja, absolut. Also es gab in Berlin Friedrichshain eine Musikschule, da sind die alle durch. Also ich auch, ne? Ich habe auch mal Musik gemacht.
Richtig, und Sie waren auch in der Band, ne?
Ja, ja, genau. Also wir haben quasi unsere Ausbildung, gab auch einige, die haben dann an der Musikhochschule Hans Eisler studiert und so. Aber die Musikschule Friedrichshain, die war wirklich so eine Kaderschmiede, was das betrifft. Die hatte so eine Tanzmusikabteilung und dort wurden die ausgebildet. Also ganz viele der Musiker, die ich auch kannte aus der Zeit, die haben dort gelernt. Das war eine gute Ausbildung.
Und die Rockballade vom kleinen Otto, die kam ja 1974 raus. Sie sind, Frau Brasch, erst später, 1987, beim Jugendsender DT64 als Musikmoderatorin eingestiegen. Aber können Sie sich erinnern, hat der Sender diesen Song damals gespielt?
Also an diesen Song speziell kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber ich weiß natürlich genau, dass die Band nach ihrem Verbot, also ihnen wurde ja die Spielerlaubnis erzogen, so hieß es offiziell, nicht mehr gespielt wurde. Das heißt, die verschwand im sogenannten Giftschrank, ne, so nannten wir das, und wurde dann erst 89 wieder rausgeholt oder 90. Und da wurden die wieder gespielt. Und ich kann mich nicht erinnern, aber ich muss auch zugeben, dass ich, bevor ich bei DT64 arbeitete, diesen Sender gar nicht gehört habe. Also nur ganz selten. Es gab so legendäre Mitschnittsendungen, die hieß Duett
für den Rekorder.
Genau, Musik für den Rekorder. Da wurde eine halbe Stunde eine Ostband gespielt und eine halbe Stunde eine Westplatte. Und da haben wir natürlich an unseren Kassettenrekordern gesessen und das mitgeschnitten. Das war das, was ich gehört habe. Und es gab ein paar Spezialsendungen, die ich kannte. Aber als ich zu DT64 kam, gehörte ich jetzt nicht zu der Hörerschaft. Ich habe Rias gehört und SFB und AFN und BFBS, wie die meisten anderen jungen Leute auch.
Aber es wurde vom Osten in Richtung Westen gehört und umgekehrt ja auch. DT64 war auch nicht nur im Osten sehr beliebt, sondern auch im Westen, weil er die Grenzen des Sendbaren sozusagen austestete. Sie sagten es, es wurde West- und Ostmusik gespielt, progressive Musik, die dem Staat ja eigentlich nicht geheuer war. Ich habe irgendwo gelesen, es galt die Regel für die Musikauswahl 60% Ost, 40% West. Ist das vielleicht so das Geheimnis, warum der Sender diesseits und jenseits der Mauer so beliebt war?
Ich glaube, ja. Also diese Quotenregelung 60-40, die wurde ja auch im Laufe der Jahre sehr aufgeweicht. Also die haben ja auch begriffen, dass sie keine Hörer gewinnen, wenn sie wirklich nur sozialistische Rockmusik spielen. Da gab es ja sehr, sehr tolle Musik auch darunter, aber die Leute wollten ja auch was anderes hören. Deswegen wurde diese Quotenregelung irgendwann auch so aufgeweicht. Und die Leute haben dann schon verstanden, oder beziehungsweise die Entscheidungsträger, die DT64 quasi bevormundet haben, dass man diesen Sender an der langen Leine spielen lassen muss. Also jetzt nicht so rigide mit diesem Sender umgeht wie mit anderen DDR-Rundfunksendern. Ne? Also es ging ja um die Jugend und die Jugend sollte ja die Zukunft des Landes sein. Und das haben die schon verstanden.
Darauf kommen wir gleich zu sprechen. An dieser Stelle vielleicht ein ganz kurzer historischer Abriss von mir. DT64, wieder Name schon sagt, Mitte 64 gegründet, als 99-stündiges Sonderprogramm aus dem Sonderstudio DT64 zum Deutschlandtreffen der Jugend, damals in Berlin. Man spielt Beatmusik und fühlt sich frei. Das Programm ist so beliebt, dass es fortgeführt wird und ein dauerhaftes Fenster im Berliner Rundfunk bekommt.
Entschuldigung, heute wird zugegeben, dass man damals die Musik, die man gespielt hat, teilweise vom Rias geklaut hat, mitgeschnitten hat, weil man selber die Platten nicht hatte. Ja.
Und im Westen, genau, der Plattenlieferant und auch der beliebte Sender Rias, gegründet von der US-amerikanischen Militärverwaltung. Politik- und Unterhaltungssendungen gab es da. Ende 85 baute er sein zweites Programm zur schmissigen Jugendwelle um. Die DDR-Führung wiederum zieht nach und macht DT64 zum Vollprogramm. So die Geschichte in aller Kürze. Und wie das damals in Ost- und Westradios klang, haben wir hier zusammengestellt.
Liebe Freunde, ich heiße Gerd Eisler, bin der Vorsitzende des Staatlichen Rundfunkkomitees und wünsche euch im Namen aller Mitarbeiter des Rundfunks und des Fernsehens einen herzlichen Empfang.
DT64. Powered.
From the East Side.
Let's go.
Durch viel Musik, die die Jugend ansprach, mit westlichen Titeln, versuchte man, sie wiederzugewinnen.
Erfreulich unaufgeregt, erstaunlich unangepasst. Keine lauten Parolen, schon gar keine parteikonformen, eher das Prinzip Behutsamkeit.
Wer nach dem flotten Nachrichtenjingle nun auch die unkonventionelle News-Show erwartet,
Nachrichten,
liegt sicher falsch.
Du wusstest als Moderator, dass es irgendwo so einen roten Bereich gab, in den reinzugehen definitiv Ärger bringen würde.
Deutschlandtreffen 64, richtig.
Beatles haben sie gespielt. Da habe ich gesagt, zum ersten Mal in meinem Leben höre ich auf dem DDR-Sender I want to hold your hand, das weiß ich noch.
Über eine lange Zeit hat DT64 in seinem Musikprogramm einseitig die Beatmusik propagiert. Dabei wurde übersehen, dass der Gegner diese Art Musik ausnutzt, um durch die Übersteigerung der Beatrhythmen Jugendliche zu Exzessen aufzuputschen.
Das macht mich ganz verrückt.
Rock over Rias Disco.
Hier ist Rias Berlin. Eine freie Stimme der freien Welt.
Der Rias dient dem Zweck, den Krieg vorzubereiten.
Musik kennt keine Grenze.
Menschen für den amerikanischen Krieg zu gewinnen.
Melodien und Grüße für unsere Hörer in Ost und West.
Mischkothek.
Westsender arbeiten in einem imperialistischen Staat, dessen Regierung uns feindlich gesonnen ist und unsere DDR am liebsten zum Frühstück verspeisen würde.
Mischkothek mit Olaf Leitner.
Tja, Olaf Leitner, die DDR zum Frühstück verspeisen, wollten Sie das?
Nein, aber ich gebe zu, ich habe versagt. Ich konnte keinen Krieg erreichen. Ich habe mir so eine Mühe gegeben, so eine tollen Sachen gespielt. Aber nein, der Krieg ist leider nicht gekommen, tut mir leid. Ja, aber ich wollte etwas noch korrigieren. Es ist so, dass wir eigentlich der DDR-Rundfunk, die Jugendprogramme vorausgegangen sind. Wir haben nachgezogen. Ich weiß, dass der Rias eine Sitzung machte. Also wir machen unseren Treffpunkt, machen wir einmal am Sonntag. Das müssen wir jetzt die ganze Woche über machen. Also es war wirklich die Anregung, die kam vom DDR-Rundfunk, muss ich zugeben. Und ich war einmal mit einem dicken Paket, mit einem dicken Skriptpaket bei meinem Intendanten und habe gesagt, achten Sie mal drauf, wir müssen unser Jugendprogramm, müssen wir ein bisschen intensiver machen und ein bisschen mehr machen, denn die sind uns weit voraus. Und dann, als ich dann das Büro verlassen hatte, hörte ich die Tür zu, war, hörte ich hinter mir das Krachen eines Manuskriptes, das auf dem Papierkorb aufschlägt. Ja? Also war völlig, völlig sinnlos. Ja.
Das ist so interessant, Herr Leitner, dass Sie sagen, dass Sie sich an dem Ostsender orientiert haben. Und wiederum Frau Brasch hatte gesagt, dass sie den Rias hörte. Also das war so eine Art Geben und Nehmen, oder?
Das ist doch wunderbar.
Ja, genau. Also wir haben im Prinzip das vorweggenommen, was dann später passiert ist, aber auf eine ganz behutsame und schöne Art. Ne? Also diese Konkurrenz, die tatsächlich da gab, die es da gab. Also, für mich war Rias ja das Paradies. Also, ich habe das alles gehört, bevor ich überhaupt davon träumte, irgendwie beim Radio zu arbeiten. Also, Schlager der Woche und so habe ich gehört. Und dann natürlich später auch Mischkothek. Aber es stimmt natürlich, was Olaf Leitner sagt. Das wusste ich gar nicht. Ich habe das auch erst später erfahren, dass der Rias sich dann schon an dem orientiert hat, was die DT64 da gemacht hat. Also, es war ein sympathischer Konkurrenzkampf, der da stattfand.
Der allerdings von der DDR-Führung sozusagen mit Argwohn beäugt wurde. Wir haben es ja eben in der Collage gehört. Während Walter Ulbricht gegen die Beatmusik hetzt, hört man auf DT64 I Want to Hold Your Hand von den Beatles. Und dann später zur Zeit der Wende läuft dort auch Punk, Hip-Hop und elektronische Musik. Die Hörerinnen und Hörer schneiden die Songs mit, das haben Sie ja auch schon beschrieben. Aber auch journalistisch scheinen die Grenzen offener zu sein als woanders. Man berichtet über Schwule und Lesben. Ich habe einen Beitrag gehört über Ausländerhass. Es gab das Aufklärungsmagazin Sex nach 7. Ja, wie war das möglich?
Naja, das ist vielleicht, hat damit zu tun, was ich vorhin sagte. Also, dass man schon das Gefühl hatte, dieser Sender, der ist ja ganz wichtig für diese jungen Leute. Deshalb darf da mehr stattfinden als anderswo in den Medien in der DDR. Also wir sind quasi das Sprachrohr, nicht das Sprachrohr der Jugend, sondern wir waren natürlich auch das Sprachrohr der staatlichen Organe. Aber man hat uns die Möglichkeit gegeben, da eben aufzumachen und andere Themen anzufassen und auch zu reflektieren und so. Und das war natürlich gut. Aber der wirkliche Durchbruch auch, was jetzt die Offenheit betrifft und die Berichterstattung, die eine ganz andere werden sollte, das fand im Jahr 89 statt, im Jahr frühen Herbst, also als dann sich das neue Forum gründete, da haben wir auch angefangen, auch Rückgrat zu zeigen und uns zu verhalten zu dem, was passierte im Land oder die richtigen Fragen zu stellen.
Darüber sprechen wir noch, würde ich vorschlagen, denn ich würde gerne noch Christoph Singelnstein zitieren, der letzte Intendant des Rundfunks der DDR, der sagte, DT64 war Teil des Systems, war weder mutig noch ein Hort des Widerstands. Und Sie haben auch einmal in einem Interview gesagt, Frau Brasch, natürlich sendete das Programm immer schön ordentlich an der Parteilinie entlang. Mhm. War diese Freiheit also nur eine Illusion?
Die war eine Illusion, also natürlich immer verknüpft an Hoffnung, dass es doch mal vielleicht nicht nur eine Illusion bleiben würde. Aber natürlich, da hat er völlig recht, Singelstein. Also es war so, wir waren ein Staatsmedium. Aber trotzdem waren Dinge möglich, die in anderen Programmen nicht möglich waren. Aber wir haben uns auch nie im Widerstand, also wir haben uns auch nie suggeriert, als seien wir im Widerstand gewesen. Das waren wir nicht. Wir wurden erst widerständisch, als auch die Menschen widerständiger wurden. Ne?
Aber gab es konkret Vorgaben von oben an Sie, wenn Sie am Mikrofon saßen?
Nee, Vorgaben hatte ich eigentlich nicht. Es gab allerdings so bestimmte Rituale oder ja, Maßgaben, die einzuhalten waren. Also wenn ich einen Beitrag gemacht habe über einen Tom Waits zum Beispiel, ja, dann musste der abgezeichnet werden. Also abgezeichnet heißt einem Redakteur vom Dienst, das Manuskript vorgelegt werden. Der hat das gelesen, ob das auch politisch okay ist, ja, dass ich da nicht plötzlich irgendwas erzähle, was da nicht so richtig Parteilinie entspricht oder so. Das gab es schon. Also wir wurden gemaßregelt, aber entspannter als anderswo.
Da muss ich gleich mal eingreifen und auch mal sagen, dass es auch bei uns im RIAS so war.
Das wollte ich nämlich genau
fragen. Ich hatte einen Hauptabteilungsleiter Musik, man sagte, der hätte über den Knall promoviert und wir sagten immer, das merkt man. Aber der immer wollte, dass wenn ich so Sendungen hatte, Nachtsendungen, dass die Manuskripte, die es da gab, für die einzelnen Beiträge von jemandem durchgelesen werden, ob da auch alles stimmt. Also es ist nicht so, dass nun, es war natürlich lange nicht so wie DDR-Rundfunk, aber ein bisschen war schon mal, wurde schon mal was gemacht und geglittert und so.
Beim RIAS, so mancher Kollege sah sich ja schon auch als kapitalistischer Kämpfer, oder?
Ja, doch, da gab es auch. Und die Schlimmsten im RIAS, einige gab es schon, das waren alles ehemalige DDR-Bürger, die dann irgendwann mal rübergemacht waren, ja.
Wir wollen gleich weiter darüber sprechen, nach der nächsten Musik, die Marion Brasch mitgebracht hat. Rio Reiser mit dem Titel Der Traum ist aus.
Gibt es ein Land auf der Erde, wo der Traum Wirklichkeit ist? Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nur eins, und da bin ich sicher. Dieses Land ist es nicht. 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 Der Traum ist ein Traum zu dieser Zeit, aber nicht mehr lange. Mach dich bereit für den Kampf ums Paradies. Wir haben nichts zu verlieren außer unserer Angst. Es ist unsere Zukunft, es ist unser Land. Gib mir deine Liebe, gib mir deine Hand. Der Traum ist aus, der Traum ist aus. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Wirklichkeit, Wirklichkeit.
Gänsehautmoment. Der Traum ist aus von Rio Reiser. Marion Brasch, 89 beim DDR-Sender DT64. Warum gehört dieser Song für Sie zum Soundtrack der Wende?
Weil dieses Konzert fand 1988 statt. Rio Reiser hat 2 Konzerte gegeben in der Werner Seelenbinderhalle am 7. und 8. Oktober. Also es war genau ein Jahr, bevor alles zu Ende ging quasi. Oder der Anfang vom Ende begann, so. Und ich war bei diesem Konzert, also wo wirklich diese ganze Werner Seelenbinderhalle mitruft, dieses Land ist es nicht. Also das ist wirklich dieser Moment, wo man merkte, welche Atmosphäre da herrschte in dieser Zeit in der DDR und was Rio Reiser da ausgelöst hat. Also man spürt in diesem einen Song und in dieser Atmosphäre, was in diesem Land gerade los war. Also dass da wirklich, jetzt mal auf Deutsch gesagt, die Kacke am Dampfen war, ja, so. Und das hat man sehr stark gespürt und deswegen ist das für mich so ein Schlüsselsong für diese Zeit einfach.
Der Song schwankt ja so interessant zwischen Sehnsucht nach dem Paradies und vorausahnender Ernüchterung. War das das Gefühl damals?
Naja, es war eher das Gefühl, so gar nicht der Traum vom Paradies. Also er benennt ja etwas anderes. Also Rio Reiser ging es ja nicht um die DDR. Ich glaube, er war genauso bewegt und erschüttert von dieser Reaktion der Leute im Saal, wie eben alle da wirklich dachten, dass genau darum geht es. Es ging darum, es geht so nicht weiter. Deswegen so diese laute Intonieren und Mitsingen bei dieser Zeile, dieses Land ist es nicht. Also man war in einem Moment angekommen, wo man wusste, es geht so nicht weiter. Also das Land lag in Agonie und die Leute liefen weg. Das ging ja damals schon los und so. Das hat dieser Song sehr deutlich auf den Punkt gebracht. Also diese Sehnsucht, aber eigentlich eher gepaart mit der Wut.
Olaf Leitner, damals beim Rias im West-Berliner Mikrofon. Was löst der Song bei Ihnen heute noch aus?
Also ich bin ja ein großer Fan von Rio, weil er hat so eine schöne Lässigkeit und eine schöne Selbstverständlichkeit, große Texte zu machen. Das habe ich immer sehr bewundert. Ich muss noch, Marion, dich ergänzen. Ich finde, wir decken zwei Epochen eigentlich ab. Du die zweite, ich die erste. Und zwar mein Erweckungserlebnis war 1973 Treptower Park, als ich die erste Gruppe, DDR-Gruppe meines Lebens sah. Und das war rein zufällig Renft. Und das hat mich wirklich umgehauen. Und was ich da gesehen habe. Ich dachte immer, Rockmusik in der DDR heißt, die Parteitagsbeschlüsse schön zu vertonen, aber so war es eigentlich nicht. Und das Irre, was ich auch noch in Erinnerung habe, Cäsar, der inzwischen ja auch leider tot ist, trat an die Rampe und sagte, so nun, das ist ein altes Volkslied hier. Und dann fing er an mit Lady Jane und das Publikum. Man hörte richtig, wie das aufatmete, weil das war Rolling Stones, der war strikt verboten. Das war ganz was Schlimmes, wenn man ein Lied der Stones sang. Und der sang da Lady Jane und jeder wusste, es sind die Stones. Nur die blöde Stasi wusste es natürlich nicht. Ja. Und das war auch so ein Schlüsselerlebnis, wie man also Dinge umschiffen kann und wie man Dinge dann doch hinkriegt. Ja. Auch wenn auch was verboten ist, das macht uns gerade scharf, ist ja ein alter Spruch. Ja.
Es ist Herbst 1989, die Menschen marschieren bei der Leipziger Montagsdemo am 9. Oktober und am 9. November spricht SED-Politbüromitglied Günter Schabowski, wir kennen diese Töne.
Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich.
Wie haben Sie in den Musik- und Kulturredaktionen auf diese Ereignisse reagiert, Olaf Leitner?
Ich habe damals öfter mal Seminare abhalten müssen für Lehrer, die aus Wessiland, wie wir damals sagten, in West-Berlin kamen und die dann also auch rüber nach Ost-Berlin gingen, um das Haus des Lehrers zu besuchen oder ein bisschen Politik auch zu schnüffeln. Und denen musste ich dann immer was Nettes bieten, also ein Blümchen bei dem, was sie da in Berlin, West-Berlin erlebt haben. Und an dem Tag, genau nachdem die Mauer gefallen war, also an dem Morgen danach, hatte ich so ein Seminar und habe den Leuten das predigen müssen, was ich über DDR-Musik wusste. Und das Verrückte war, da waren schon zwei drin, ja, wir kommen ja auch, wir kommen aus Ost-Berlin und so. Ich sage, na, erzähle ich das richtig oder erzähle ich Quatsch? Nein, nein, ist alles in Ordnung. Das war also so irre, ja.
Das hat sich alles gewendet so schnell,
das
ja?
Das hat sich, ja, also man hat ja den Eindruck, man fährt zu schnell mit dem Auto, ja. Das war natürlich absolut toll und eigentlich unvorstellbar und das war dann doch so. Übrigens wollte ich sagen, dass damals meine Kollegen vom Rias, die haben sich die Bohne nicht für DDR-Rockmusik interessiert. Wenn ich dem was erzähle, ja, ist ja ganz nett und so. Das war kein Thema. Vielleicht lag es an West-Berlin durch die DDR-Nähe, dass man da eigentlich sowieso wusste, aber also, dass man da mal hingehört hat und mal darauf geachtet hat, was gibt es denn da eigentlich? Ganz, ganz wenig Kollegen.
Aber beim Rias mussten Sie ja wahrscheinlich feiern. Der amerikanisch inspirierte und geführte Sender, ja, ist jetzt am Ziel angelangt, oder?
Ja, aber kann es sein, dass er jetzt abgemeldet wird? Das war unsere Befürchtung, die ja auch im gewissen Sinne eingetroffen ist. Aber man hat nachher einen Kompromiss gefunden, den man Kollegen vom DDR-Rundfunk und dann Rios-Kollegen zusammengemischt hat, was auch nicht ganz einfach war und nicht ohne Probleme war. Aber jetzt ist es halt, das Gebäude ist noch da, sogar die Schrift steht noch oben drauf.
Da sitzt in diesem Gebäude nämlich Marion Brasch, da steht ja. Rias drauf, das ist unser Schwestersender Deutschlandfunk Kultur, der da mittlerweile beheimatet ist. Aber nochmal Frage an Sie, Frau Brasch, diese Ereignisse damals, wie sah die Musikredakteurin der Jugendwelle DT64 diese Einschnitte?
Naja, also die Nacht selber, die habe ich irgendwie sehr seltsam erlebt, nur ganz kurz. Ich wohnte damals an der Bornholmer Straße, beziehungsweise an der Verlängerung der Bornholmer Straße und wunderte mich sehr, dass plötzlich eine Autodemonstration gen Westen ging. Ich dachte, es war noch eine Demo, ich wusste nicht, dass die Mauer aufgegangen ist. Ja, was danach passierte, das war ambivalent. Also einerseits haben wir natürlich sofort die Fenster, also buchstäblich, ne, so symbolisch, die Fenster aufgemacht. Wir haben ein komplett anderes Programm gemacht. Wir haben auf Augenhöhe gesendet, wir sind raus auf die Straßen, wir haben mit den jungen Leuten gesprochen und man wusste ja nicht, was passieren würde. Und es war ja jeder Tag, passierte etwas Neues. Ja? Und das haben wir quasi reflektiert. Das war ein völlig anderes Arbeiten als vorher. Also wir haben zwar immer noch in den gleichen Strukturen gearbeitet, aber völlig andere Inhalte gemacht. Also das war für uns eine große Befreiung und musikalisch spielte, also Musiksendungen spielten da in dem Moment nicht so eine große Rolle. Wir haben natürlich die Giftschränke aufgemacht, haben die Renfplatten wieder rausgeholt und haben sie gespielt, weil wir es jetzt konnten, ja, so und durften und so. Das war schön, aber da ging es wirklich zu spiegeln, was passiert gerade in dem Land. Also da spielte Musik eine nachgeordnete Rolle.
Und Sie konnten endlich cool, interessant und kritisch sein,
ja,
wie Sie beschrieben haben, ja?
Ja, das konnten wir. Also das haben wir vorher so auch schon versucht. Also wir haben relativ schnell auch sind und in den Widerstand gegangen dann im Herbst 89, bevor überhaupt klar wurde, dass da eine Mauer aufgehen würde oder so, haben wir das auch schon gespiegelt, was passiert und mit großen Fragezeichen auch berichtet und so. Das war damals noch nicht ohne, aber im Widerstand waren wir tatsächlich nicht. Aber danach war das natürlich wirklich ein sehr politisches Radio und zwar gewollt politisch, von uns gewollt politisches Radio. Diese Freude und diese Euphorie, die viele Leute hatten, war auch gepaart, also unsererseits beziehungsweise meinerseits muss ich jetzt sagen, mit einer großen Ambivalenz, was würde denn jetzt passieren, wie geht's weiter? Und als dann plötzlich diese Rufe sich änderten und es nicht mehr hieß, wir sind das Volk, sondern wir sind ein Volk, gehörte ich zu denen, die das ja nicht mehr so toll fanden.
Warum?
Ja, weil ich dachte, es gab ja diese große Demonstration am 4. November, also 5 Tage bevor die Mauer aufging auf dem Alexanderplatz. Und da bin ich noch hingegangen, so mit diesem Gefühl, man könnte doch mit einer offenen, demokratischen, aber immer noch sozialistischen DDR etwas Neues anfangen. Also eine Art dritten Weg, ja. Dieses Wort wird jetzt auch schon wieder missbraucht von Leuten, deren Namen ich hier nicht nennen will, ja. Aber eine andere demokratische Form der DDR zu finden, aber immer noch in den Grenzen, die dann offen sind und durchlässig, aber eben noch als dieses Land DDR.
Weil ich glaube, was du da sagst, das war eigentlich auch die Meinung vieler Wessis. Die sagten mir, das muss doch nicht sein, die können doch auch ihren Ding jetzt aufbauen und da können wir schön zusammenleben und so. Also dieses, dass heute der Eindruck immer noch entsteht oder entstanden ist, dass da man da irgendwie doch mit sehr viel quasi getarnter Gewalt vorgegangen ist, das finde ich nach wie vor auch nicht so schön. Also das wäre, was du da sagst, das Modell hätte mir auch mehr gefallen, glaube ich.
Sie sagten, Frau Brasch, es war vor allem, es ging um Politik, weniger um Musik, aber auch wenn ein paar Jahre später der Stecker gezogen wurde bei DT64, zwischenzeitlich 1990 schuf der Sender als erster deutscher Sender mit der Sendung Dancehall zum Beispiel eine Plattform für Techno und DJ Marusha. Also war es auch eine Blütezeit für die Popkultur?
Ja, absolut. Also wir haben ja dann auch unser Programm total umgekrempelt und haben neue Sendungen erfunden. Also unter anderem Marusha, die auch eine große Rolle spielte damals bei der Rettung von DT64. Ne? Also da reden wir vielleicht auch noch drüber. Also dieser Prozess, wo diese Existenz des Senders, der abgewickelt werden sollte, arg bedroht war und wo die Leute dann auf die Straße gegangen sind. Da kam Marusha zum Sender und hat dieses Mayday erfunden. Das war eigentlich damals ein Mayday zur Rettung von DT64 und wurde dann quasi zu einem Symbol der ganzen Techno-Bewegung dieser Zeit.
Gab es so eine Art von Kreativität eigentlich auch beim Rias, Herr Leitner, nach dem Fall der Mauer?
Sachlichkeit, würde ich sagen. Keine Euphorie unbedingt, weil man ja immer damit rechnen musste, selber abgewickelt zu werden. Man sagt, die Aufgabe ist erfüllt, prima, vielen Dank, mach's gut und man sieht sich, ja. Also ich kann mich gar nicht so an lebhafte Diskussionen erinnern. Vielleicht fanden die nur in den politischen Zirkeln oder in den politischen Redaktionen statt, aber irgendwie, man war mit sich selbst auch ein bisschen beschäftigt. Also ich meine mit sich selbst als Rias, was passiert jetzt? Was haben wir jetzt für eine Funktion? Und das war hinkt, glaube ich, auch ein bisschen drüber.
Wahrscheinlich war das eine Vorausahnung. Nach der Wende wurde die Medienlandschaft dann neu geordnet. Ganz kurz gerafft, DT64 wurde trotz sehr heftiger Hörerproteste, Hungerstreiks habe ich auch gelesen, aufgelöst, wurde zu MDR Sputnik. RIAS 1 verschmolz mit Deutschlandsender Kultur im Deutschlandradio. Und die Jugendwelle RIAS 2 wurde privatisiert zum Sender RS2.
Raffinierter Name übrigens.
2014 haben Sie, Marion Brasch, auf eigene Faust ein Revival-Festival Return to Sender organisiert, an dem auch Olaf Leitner teilgenommen hat. Wie blicken Sie auf Ihre Zeit als Musikjournalisten jetzt zurück? Ist es Nostalgie? Ich meine, wenn man so ein Revival-Festival macht, könnte man das denken.
Naja, Nostalgie ist ja immer so eine Sache. Also diese Phase von DT64, also nach der Wende und dann diese unglaubliche Reaktion der Hörer, die folgte ja auf einen Coup, den man landen wollte, nämlich am 7. und 8. September 90 wurde ja plötzlich der RIAS auf die Frequenzen von DT64 gesetzt in einer Nacht- und Nebelaktion und da sind die Leute auf die Barrikaden gegangen. Das war der Anfang dieser Protestbewegung. Also das nur so ganz kurz, das war wirklich unglaublich, was da passierte. Und an diese Zeit danach, also wo wirklich ja wir gebrannt haben für dieses Radio, das so eine ganz andere Form plötzlich hatte und wie gesagt auf Augenhöhe sendete, das ist keine Nostalgie, sondern das ist eine Sehnsucht nach einer anderen Form von Arbeiten und von Freiheit und von Anarchie. Wir haben ja wirklich anarchisch gesendet. Das hat diese Sehnsucht, ja, das kann man als Nostalgie betrachten, aber eigentlich sehnen wir uns ja immer irgendwie danach, dass etwas anderes passiert, etwas Besseres passiert. Und das ist ja eigentlich so eine nach vorne schauende Nostalgie, wenn ich das so beschreiben kann.
Wehmut gab es ja auch beim RIAS. Ich meine, als der abgeschaltet wurde, auch da gab es ja Trauerbekundungen, denn der gehörte zum Westen oder zu Berlin wie der Berliner Bär, oder?
Ja, kann man schon sagen. Ja, doch. Aber ich will nur mal, Sie fragten ja nach Rückblick auf, auch was die DDR-Szene angeht. Ich muss sagen, ich habe die furchtbare Angst, dass das, was da in der DDR an Kultur geleistet wurde, gerade auf dem Gebiet der Populärmusik, dass das irgendwann mal absäuft, dass sich das keiner, im Augenblick interessiert sowieso keiner, aber dass das verschwindet. Und da sind so exzellente Leistungen entstanden, das ist wirklich wahr. Das könnte ich jetzt im Einzelnen nachweisen. Da gibt es so viele Talente oder gab es so viele Talente. Ich bin mal ja sogar der Meinung, dass die DDR-Populärkultur am dichtesten dran war. Also mehr als die Dichter, die sich ja selten mal politisch geäußert haben, mal im Werk, in ihren Werken irgendwie und so. Aber die sind auf die Bühne gegangen und haben Dinge da auf der Bühne gesagt, die eigentlich gar nicht gingen und die immer versucht haben, die Wahrheit, die ja nicht in der Zeitung stand, irgendwie künstlerisch zu vermitteln. Mit Spaß und auch mit Ironie und mit allem. Aber wie gesagt, die Angst, dass da was verloren geht, die beschäftigt mich ein bisschen.
Dann führt mich das zu meiner Abschlussfrage. Wenn Sie die Jugendsender von heute hören, die die Popkultur 2019 abbilden, was geht Ihnen da durch den Kopf, Herr Leitner?
Gar nichts. Also sollen sie doch machen. Ich meine, ich weiß jetzt gar nicht, welchen Sender jetzt Sie speziell meinen, also der jugendspezifisches Programm macht. Meinen Sie das, was Sie zum Beispiel machen? Das höre ich gerne und das hat auch ein, das ist gut strukturiert und das ist spannend und das ist aktuell und das ist auch eine Art, die wir damals noch gar nicht konnten, noch gar nicht wussten, ja, dass man auch sowas machen kann. Wir waren eher doch immer auch an den Erwachsenenprogrammen orientiert.
Frau Brasch, Ihre Meinung?
Naja, ich habe jetzt gerade so nachgedacht, während Olaf Leitner sprach. Also ich arbeite ja bei Radio 1, das jetzt kein Jugendsender ist.
Nur für Erwachsene heißt es,
nur,
ne?
Für Erwachsene, aber im Prinzip hervorgegangen. Also ja, aber es ist keine Jugendwelle. Und ich finde, ich habe irgendwie damals gedacht, bei dem Ende von DT64, warum gibt es nicht so ein wirklich bundesweites Jugendradio, das so spiegelt, was junge Leute interessiert. Und zwar jetzt nicht nur Musik, sondern eben auch Inhalte und Auseinandersetzungen mit Politik und mit Gesellschaft und so weiter. Hat es leider nicht gegeben. Also es gibt Deutschlandfunk, das ist toll, aber so eine Welle für junge Leute. Andererseits hören die Leute ja, junge Leute ja kaum noch Radio, sondern die hören Podcast und die hören Spotify und so weiter. Welche Rolle spielt da überhaupt noch Radio? Also wenn ich mir jetzt so junges Radio angucke oder anhöre, was es noch gibt, schön, dass es das noch gibt. Hoffentlich gibt es das noch lange, weil ich Radio einfach toll finde, aber vielleicht bin ich da auch altmodisch.
Popkultur 89, RIAS, DT64 und die Wende. Das war unser Corso-Spezial mit meinen Gästen Marion Brasch und Olaf Leitner. Ihnen ganz herzlichen Dank für diese Geschichten und alles Gute.
Okay, danke.
Dankeschön.
Eine Langfassung dieser Sendung mit noch mehr Details zum Thema hören Sie auf der Corso-Seite im Netz und in unserer DLF-Audiothek-App. Im Studio war Adalbert Sieniawski, selbst 81 im kommunistischen Polen geboren und seit 87 in Westdeutschland groß geworden. Und mein Song für den Soundtrack der Wende ist Udo Lindenberg im Duett mit Nina Hagen im Stück FOPO, das Kürzel für Volkspolizist. Der Musikexpress kürte das Lindenberg-Album Casanova zur Platte des Monats im Januar 89. Provokant, keck, sehnsuchtsvoll und erotisch, der FOPO.